Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren mit den beiden Bildreportern. Wir stellen uns ja pflichtbewusst vor mit Axel hier.
Guten Tag.
Und mit mir Peter Rosberg. So, bei uns wieder Ebbe bei uns beiden, deshalb heute wieder mit Gast.
Schwieriger Gast, finde ich, für uns, so den eigenen Chef einzuladen.
Ich sage ja immer, mit einem ganz besonderen Gast, ist mir immer aufgefallen, sage ich wirklich bei jedem. Heute auch unser Chefredakteur Julian Reichelt.
Vielen Dank für die Einladung und da ihr euch beide als Reporter vorgestellt habt, würde ich das in diesem Fall für mich auch vorziehen.
Sehr schön, sind schon mal gute Anlässe. So, Axel, du hast ja viel vorbereitet.
Gar nicht.
Viele Fragen, aber lass uns doch mal mit der Aktualität beginnen. Wir hatten es gerade kurz im Vorgespräch. Wochenende Alkurzmarsch. Warst du vor Ort?
Ich war nicht vor Ort, weil ich nicht in der Stadt war. Ich habe mir das in den letzten Jahren das ein oder andere Mal angeschaut und habe es dieses Jahr nur über unsere eigene Berichterstattung, über Social Media und die Berichterstattung von einigen anderen Kollegen und Medien angeschaut. Und das, was mich am was mir am meisten aufgefallen ist, war die Professionalität der Schilder, die dort getragen wurden, wo man sehr klar gesehen hat, dass die sozusagen aus einer Hand hergestellt waren, dass die ein gewisses Konzept hatten, was die Sprüche anging, dass die Sprüche hart waren, aber diszipliniert sozusagen, um offenbar nicht gegen Auflagen zu verstoßen. Man hat da sozusagen aus den Demonstrationsschildern aus meiner Sicht rausgelesen, dass die Sorge, dass diese in der Szene sehr geliebte Veranstaltung verboten werden könnte, der tatsächlich disziplinierend gewirkt hat.
Und deine ganz persönliche Meinung, eine Veranstaltung, die Thema Versammlungs- und Meinungsfreiheit gedeckt ist oder deiner Meinung nach eigentlich auch gar nicht stattfinden dürfte? Es gibt ja sehr geteilte Meinungen dazu.
Naja, Versammlungs- und Meinungsfreiheit ist ja so eines der höchsten Güter, was wir glücklicherweise in diesem Land haben. Deswegen sind die Hürden, eine Versammlung zu verbieten, glücklicherweise extrem hoch. Ich glaube, dass man eine Versammlung nicht verbieten kann, weil man weiß oder meint zu wissen, was Menschen denken, sondern es muss dann halt schon geäußert werden und es muss in irgendeiner Weise strafrechtlich relevant sein. Und nach allem, was ich beobachten konnte, hat man das sehr bewusst und sehr geschickt und sehr professionell vermieden. Nichtsdestotrotz ist natürlich völlig klar, was diese was die Organisatoren dieser Demo denken und wie sie zum Beispiel über Israel und wie sie zum Beispiel über Juden denken. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Kinder und jüngere Jugendliche inzwischen dafür auch instrumentalisiert werden. Ich glaube aber, dass man dort keinen wirklichen Anlass gesehen hat, das zu verbieten, auch wenn es mir sehr lieb wäre, wenn es sowas in Deutschland nicht gäbe. Insofern glaube ich, dass das Modell, was dieses Jahr stattgefunden hat, nämlich eine sehr engagierte, sehr prominent besetzte, sehr präsente, auch in den Medien sehr präsente Gegendemo, das bessere Konzept ist, als das zu verbieten.
Wie viel gehst du denn überhaupt noch raus? Ich kann mich daran erinnern, 1. Mai.
Ich versuche es so oft wie möglich, besonders bei den Themen, die mich interessieren. 1. Mai bin ich, wenn auch nicht zur Hauptgeschäftszeit der Unruhen, die es dieses Jahr jetzt auch gar nicht in dem Ausmaß gab, bin ich sozusagen die einschlägigen Ecken abgefahren und habe mir das alles angeguckt.
Ja, aber machst du das allein?
War oder? In der Rigaer Straße, ja. Ja,
da sicher. Da war ich allein unterwegs.
Da war ich allein unterwegs und habe mir das angeschaut. Ich glaube, der eine oder andere hat mich auch erkannt, war sich aber vielleicht nicht so ganz sicher. Ich kann auch sehr getarnt auftreten. Aber das finde ich immer noch faszinierend. Jede Form von Konflikt ist immer noch etwas, was mich als Reporter und Journalist fasziniert, in allen Details, also sowohl die politische Dimension, aber auch das taktische Vorgehen auf beiden Seiten, wie ist die Polizei vorgegangen, was hatten Demonstranten / Chaoten möglicherweise in der Rigaer Straße geplant. Das war da ganz gut erkennbar. Es war aber aus meiner Sicht auch sehr gut erkennbar, dass die Polizei da nur an dieser einen Ecke maximalen Druck drauf hat und das vermutlich keinen großen Erfolg haben würde. Wenige Tage später, wenn ich das richtig verfolgt habe, hat es dann ja funktioniert, die Polizei genau in so einen Hinterhalt, wenn man so will, zu locken in die Rigaer Straße. Ich glaube, da gilt die Regel, die so oft gilt bei Konflikten und Konfrontationen, egal in welchem Ausmaß und egal wo auf der Welt, die passieren nicht dann, wenn man sie erwartet. Ja, der angekündigte Konflikt, die angekündigte Randale, die angekündigte Eskalation, die erwartete Eskalation, die gibt es eigentlich so nicht. Wann immer man sagt, das wird der ganz bittere Tag, da wird es knallen, passiert das eigentlich eher selten. Wir haben das, ich erinnere das beim damals noch G8-Gipfel in Heiligendamm, war das im Prinzip an den tatsächlichen Gipfeltagen eher Folklore und am Vorabend brutalste Straßengewalt, vergleichbar vielleicht auch beim G20-Gipfel, wo man ja, schönes Stichwort, das wird ungefähr wie ein Hafengeburtstag, eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, dass es in dem Ausmaß eskaliert. Da ist es dann halt eskaliert in einer Weise und auch mit neuen Taktiken und Vorgehensweisen, sehr professionellen Vorgehensweisen, wie wir das seit Genua nicht mehr so erlebt haben und dass dort niemand ums Leben gekommen ist. In Hamburg war vermutlich reine Glückssache und reiner Zufall. Ja, das finde ich immer spannend, mir sowas persönlich anzuschauen.
Warte mal, wie ist denn mit Alltagskriminalität? Wir schreiben ja viel auch über Alltagskriminalität, sind ja nicht immer die großen Randale-Geschichten, ja, ne? Sondern wir haben ja Frau in U-Bahn überfallen, Treppe runtergetreten, so solche Sachen. Wann hattest du denn das letzte Mal Angst in Sachen Alltagskriminalität?
Also wirklich Angst vor Alltagskriminalität habe ich nicht. Ich gehe nicht durch die Straße und fürchte mich davor, in irgendeiner Weise überfallen oder beraubt oder irgendetwas zu werden. Aber ich nehme schon wahr, warum manche Menschen davor Angst haben. Also ich muss sagen, zum Beispiel, als ich am Herrentag, heißt es, glaube ich, hier so schön, abends noch kurz auf der Straße war, die Aggressivität, mit der dort aufgetreten wird, mit der dort Männer, die natürlich viel getrunken haben, sich auf der Straße bewegen, ist glaube ich schon, hat schon ein neues Level erreicht. Berlin ist da natürlich auch ein herausragendes Beispiel für polizeiliche Nichtpräsenz. Ja, also ich habe schon in Berlin oft das Gefühl, dass große Teile der Straße, ich will jetzt nicht sagen aufgegeben sind von der Polizei, aber zu leichtfertig und zu leichtsinnig, das ist ja meistens auch politisch gewollt, überlassen werden. Ja, und wenn ich mir Polizeipräsenz in Hamburg und Polizeipräsenz, noch extremeres Beispiel, in München auf der Straße angucke und das damit einhergehende Sicherheitsgefühl, sehe ich da in Berlin schon deutliche Unterschiede. Und besonders an den einschlägigen Punkten, eben S-Bahn-Stationen, Bushaltestellen, kann ich schon nachvollziehen, warum Menschen vor der Stimmung, die da teilweise herrscht, vor der Präsenz relativ unangenehmer Gestalten Respekt und teilweise auch Angst haben. Aber ich persönlich habe da jetzt keine Angst.
Eines der Themen, über die wir hier gerade auch im Podcast oft und viel sprechen, die Clan-Kriminalität, ist ja mittlerweile ein Wort, ist ja schon sehr inflationär. Versuch du mal aus deiner Sicht zu erklären, ein Thema, über das mittlerweile alle schreiben, Fernsehsender, Dokus drehen, ZDF jetzt wieder, Talksendungen gemacht werden. Bei einem Thema, und ich sage das wirklich als jemand, der das seit 10 Jahren begleitet, wo man teilweise auch hier im Haus jahrelang echt Schwierigkeiten hatten, so Geschichten unterzubringen oder mit dieser Thematik. Was glaubst du, woher diese Aufmerksamkeit heute da ist oder heute kommt?
Ich glaube, das ist eine politische Stimmung, die daraus resultiert, dass viele Politiker inzwischen wissen, sie kommen mit einer Multikulti, ist doch nur ein Shisha-Café-Lesart dieser Kriminalität nicht mehr davon und es gibt eine klare Erwartungshaltung, das zu beenden und damit zu sagen, naja, ist doch schön, wenn es Shisha-Cafés gibt oder Shisha-Bars und die machen halt 5 Millionen Euro Umsatz im Monat, da ist doch nichts dran. Damit kommt die Politik einfach nicht mehr davon. Und dazu ist es natürlich eines der Modethemen inzwischen geworden, glücklicherweise, in mehreren Parteien, um Nulltoleranz zu demonstrieren. Ich glaube, das war auch dringend notwendig, aber die bittere Wahrheit dazu ist meiner Meinung nach, dass das, was sich in den letzten 10 Jahren dort aufgebaut hat, durchaus natürlich nicht im Ergebnis politisch gewollt war. ich würde keinem Politiker unterstellen, dass er darauf hingearbeitet hat, durch politische Entscheidungen Clan-Kriminalität zu vereinfachen und zu erleichtern und zu ermöglichen, teilweise ja sogar. Aber ich glaube schon, dass die Umfelder, in denen Clan-Kriminalität stattfindet, die Arten von Geschäften, die mit Clan-Kriminalität einhergeht, das die klassische Shisha-Bar, das Shisha-Café vielleicht als bestes Beispiel, zu lange von zu vielen verschiedenen Regierungen, Landesregierungen, von kommunaler Politik, von Politik in Städten eben als Beispiel für eine vielfältige Gesellschaft genommen wurde und deswegen bewusst ignoriert wurde, was dort eigentlich passiert, bis zu einem Punkt, an dem man es einfach nicht mehr leugnen konnte und kann. Und an dem Punkt sind wir, glaube ich, heute, nämlich an dem Punkt, wo gewisse Stadtteile eben nicht mehr vom Staat und den staatlichen Institutionen kontrolliert werden, sondern dort kriminelle Strukturen das Sagen haben und das Leben für normale Menschen dort halt sehr, sehr schwierig machen und vor allem die Abwesenheit des Staates auch sehr sichtbar machen. Also wenn man durch gewisse Stadtteile von Berlin fährt und sieht, was dort alles an Autos in zweiter Reihe parkt, dann sind das in sehr vielen Fällen oder in den meisten Fällen Autos, die sich selbst in einem reichen Land wie Deutschland die wenigsten Menschen einfach so leisten können. Und wenn man sieht, wer diese Autos fährt, dann kann man schnell den Verdacht haben, dass diese Autos nicht von vollversteuertem Geld bezahlt worden sind, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Und ich glaube, diese Präsenz, diese Sichtbarkeit von der Staat ist nicht mehr da. Der Staat setzt nicht mehr durch, was bei uns gesetzt ist. Der Staat legt auch unterschiedliche Maßstäbe an. Ja, das klassische Berliner Beispiel am Kotti kriegt man relativ schnell ein Falschparker-Ticket, aber alles andere wird nicht wirklich sanktioniert. Ich hatte das neulich habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Da bin ich nach Hause gefahren von einem Fußballspiel von Union Berlin fuhr sozusagen parallel zu einem Polizeikonvoi mit, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Wannen, Union gegen HSV. Fuhr zurück, fuhr durch Kreuzberg blieb an einer roten Ampel stehen. Neben rechts von mir ein Polizeiwagen und links von mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Straße es war, offene Dealerei auf der Straße, die auch nicht nachließ, dadurch, dass ein Polizeikonvoi daneben stand. Und der Fahrer des Polizeiwagens, der neben mir stand, guckte aus dem Fenster, guckte zu mir ins Auto, sah, dass ich, das muss ich hier gestehen, nicht angeschnallt war, und machte ein Zeichen, dass ich mich bitte anschnallen sollte, während 5 Meter weiter auf der anderen Straßenseite halt offen gedealt wurde. Ich habe tatsächlich solche Beispiele auch lange für Klischees gehalten, bis ich das in diesem Fall dann selber mal erlebt habe. Und da ist es schon sehr schwer, als Bürger noch an die Durchsetzung von Gesetzen und vom gleichen Recht für alle zu glauben.
Ich glaube ja bei dem Thema, dass es gibt ja immer noch, um darauf mal kurz einzugehen, viele in dem Bereich der Relativierung, ob das Kollege Ressler ist von der ARD, der sich auch mal wieder darüber lustig gemacht hat, wenn es Durchsuchungen gab in Shisha-Cafés in NRW, warum man sich überhaupt über dieses Thema kümmere, da es doch viel wichtigere Dinge gäbe. Auch unser Justizsenator in Berlin, Herr Behrendt, im letzten Jahr noch vor Einsetzung der Taskforce leicht lächelnd eigentlich über dieses Thema hinweg sah, beziehungsweise ist als solches nicht sah. Hast du aber bei diesem Thema auch das Gefühl, dass möglicherweise, man redet ja auch oftmals noch darüber, welchen Einfluss haben Medien, klassische Medien, dass die Politik bei diesem Thema doch deutlich gedrängt wurde, sich um dieses Thema überhaupt zu kümmern?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh darüber, dass wir bei Bild dieses Thema so früh erkannt und so früh begleitet haben und deswegen, glaube ich, darin auch eine Expertise haben, die in Deutschland so sonst nur ganz, ganz wenige, wenn überhaupt jemand hat. Und ich glaube, dass ohne die konsequente Berichterstattung über Clan-Kriminalität, auch zum Beispiel beim Thema Sozialbetrug, ja, was Menschen natürlich besonders aufträgt, weil es die direkte Transferleistung von sauber erarbeitetem und legal erarbeitetem Steuergeld in illegale Strukturen ist, dass ohne diese Berichterstattung die Politik dann nicht in dieser Art und Weise gegen vorgehen würde, wie wir das jetzt zum Beispiel in NRW sehen, wo der Innenminister quasi jeden Tag irgendeinen Sturmangriff auf irgendeine organisierte Form der Kriminalität macht, wo auch inzwischen ja alle Behörden, alle verschiedenen Institutionen, die wir in diesem Land haben, ob das jetzt das Gesundheitsamt zum Beispiel ist, ja konzertiert eingesetzt werden, um diesen Strukturen an jeder Stelle, wo es geht, auf die Nerven zu gehen und auf die Füße zu treten. Ich glaube nicht, dass es das ohne konsequente Berichterstattung darüber gäbe. Und ich glaube, dass konsequente Berichterstattung in diesem Fall genau dazu führt, dass Menschen eben nicht radikalisiert werden, sondern deradikalisiert werden. Dass sie das Gefühl haben, in dem Moment, in dem sie sich verlassen fühlen vom Staat, in dem Moment, in dem sie das Gefühl haben, hier werden Regeln nicht mehr durchgesetzt, dass sie sehen, die Medien sind da aufmerksam, die Medien sehen das, die Medien berichten darüber, die Medien geben ihnen quasi eine Stimme und es führt am Ende dazu, dass der Staat dann eben doch handelt und so auftritt, wie der Staat auftreten sollte.
Letzte Frage von mir dazu, weil das hat sich nämlich auch verändert, das ist ja schon auch unser Umgang damit, auch in der Berichterstattung. Wir schreiben sehr viele Familiennamen aus, das, was wir früher nicht gemacht haben oder auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger. Was ich mitbekomme, ist vor allem so seit einem Jahr, das ist nicht nur auf uns bezogen, aber eben auf die Berichterstattung insgesamt, dieses Thema, dass sich sehr viele Leute melden und sich darüber beschweren, dass sie sozusagen in Sippenhaft genommen werden. Also ob sie den Nachnamen Remo haben, ob sie den Nachnamen Abushak haben, alle möglichen Nachnamen, die da in Betracht kommen. Verstehst du diesen Punkt? Also verstehst du auch den Ärger, den Frust, den einige Menschen eben haben, die, ich habe dieses Beispiel mal genannt, der Kinderarzt, als meine Kinder Zwillinge im Krankenhaus waren, hatte auch den Familiennamen El-Zain. Und er und wir kamen auch darüber ins Gespräch. Er sagte, seitdem sich diese Berichterstattung so verändert hat, werde ich auch anders wahrgenommen. Ich merke das, wie Menschen mich anders anschauen. Nimmst du das wahr? Und B, kann das überhaupt Auswirkungen oder sollte das Auswirkungen auf unsere Art der Berichterstattung haben?
Natürlich sehe ich das als völlig legitimen Punkt, wenn Menschen kriminalisiert werden oder sich kriminalisiert fühlen, obwohl sie mit Kriminalität rein gar nichts zu tun haben. Und natürlich kann das über Nachnamen laufen. Dennoch ist ja für uns die Frage, was ist das überragend wichtige Interesse? Und ich glaube, das überragend wichtige Interesse ist schon darauf hinzuweisen, dass es sich hier eben um familiär dominierte Clanstrukturen handelt. Und diese familiär dominierten Clanstrukturen machen sich nun mal am Familiennamen fest. Und wenn wir immer Familie A schreiben oder Familie R schreiben, wird, glaube ich, nicht deutlich und wird für die Leser nicht deutlich und auch für die Politik nicht so deutlich, wie es sein müsste, dass es sich immer um dieselbe Familie A oder R handelt. Und das minimiert den Handlungsdruck.
Ganz aber eindeutig. Wir stigmatisieren schon auch dann ein Stück weit die anderen 900 Familienangehörigen, die auch Remo heißen.
Oder ich weiß nicht, ob wir sie dadurch zwangsläufig stigmatisieren. Ich glaube, die Familie sollte sich eher fragen, ob sie Menschen mit ihrem Familiennamen stigmatisiert. Und ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit, viele Menschen, die innerhalb dieser Clanstrukturen leben, die nicht direkt kriminell sind, ja, die nicht direkt in kriminelle Geschäfte, Machenschaften verstrickt sind, die sich vielleicht sogar einbilden, von diesen kriminellen Machenschaften nichts zu wissen, bestreiten ihren Lebensunterhalt und leben und ihren Lebensstandard durchaus aus Einnahmequellen, die alles andere als legal sind. Damit will ich nicht sagen, dass das alle sind und es gibt Menschen innerhalb dieser Familien, die völlig legal und anständig arbeiten und ihre Steuern zahlen, aber ich glaube, diejenigen, die von organisierter Kriminalität dort direkt profitieren, sind nicht ausschließlich Kriminelle, sondern es sind weite, weite Teile dieser Clans und dieser Familien, die sich im besten Fall dann einreden, damit nichts zu tun zu haben, weil sie eben die Shisha stopfen, aber dass diese gestopfte Shisha nicht die Autos vor der Tür bezahlt, ich glaube, das wird ihnen schon bewusst sein.
Aber woher weißt du das alles?
Aus eurer Berichterstattung.
Das ist so ein bisschen mehr als...
Schöne Falle gebaut.
Also es ist nicht nur 4Blocks.
Nein, es ist 4Blocks ist da für mich ein Showbusiness- und Unterhaltungsphänomen, was unter anderem der Berichterstattung von Bild, die Bild über Jahre schon betrieben hat, basiert und auf diesen Zuständen, die dort immer wieder beschrieben worden sind, vielleicht in den letzten Jahren auch zu wenig beschrieben worden sind. Aber meine Quelle dafür sind nicht fiktive Serien, sondern ist die nicht fiktive Berichterstattung, die wir bei uns haben und natürlich aber auch immer wieder eigenes Ansehen und Erleben. Ja, also ich kann durchaus, wir haben ein Beispiel, was geografisch uns sehr, sehr nah ist, ja, glaube ich, einschätzen, ob es einen wirklich wirtschaftlichen Zusammenhang geben kann zwischen einem Sonnenstudio und dem, was man da so verdienen mag, und den Autos, die da Tag ein, Tag aus vorfahren, und den Leuten, die da reingehen, und den Uhren, die sie tragen. Und ich würde mal sagen, das Sonnenstudio, das ich meine, kann unmöglich die Umsätze und die Gewinne generieren, die offenkundig daraus dann, ja, nehmen wir mal das Beispiel Autos kaufen, die...
Aber das ist doch völlig oberflächlich, Julian. Du schließt auf Autos, die hier in der Nähe stehen, darauf, wer die Geldflüsse einsammelt.
Nein,
habe ich dich richtig verstanden?
Nein, ich schließe daraus, also aus langer, langer Beobachtung, das gehört ja auch zu unserem Job, sehe ich bei jetzt gerade beschriebenem Geschäftsmodell, sagen wir einfach mal ein Sonnenstudio, Leute, die ganz klar diesem Laden zuzuordnen sind, die dort nicht hinfahren, um sich zu bräunen, sondern um dort Geschäfte zu machen, ganz eindeutig, was ihre Aufenthaltsdauer angeht, die Regelmäßigkeit, mit der sie da sind und so weiter und so fort. Und die Umsätze, die dort generiert werden müssen, um diese Autos zu bezahlen, sind erstaunlich und sind gewaltiger als das, was die meisten Menschen in diesem Land so verdienen. Und dann ist es entweder ein besonders erfolgreiches Sonnenstudio, davor hätte ich großen Respekt. Ich habe in dieses besagte Sonnenstudio nur sehr, sehr selten Kunden reingehen oder rauskommen sehen.
Ja, weil du immer über den Haupteingang rausgehst.
Ich sehe, es gibt eine Mitarbeiterin in diesem Sonnenstudio, die das meiner Meinung nach extrem intensiv nutzt, wenn ich mir das Bräunungslevel angucke. Aber ansonsten sehe ich da durchaus eine Diskrepanz. Und wenn ich jetzt nicht einer Medienorganisation, sondern einer Ermittlungsbehörde vorsitzen würde, dann würde ich mir das mal angucken, und ich bin sehr froh, dass wir uns das auf medialer Seite angucken und darüber auch immer wieder berichten.
Ich glaube ja immer noch, dass das so ein extremer Gewöhnungseffekt eingesetzt hat und die mal viele Menschen sich eben du hast es eben angedeutet, was sich 10 Jahre lang oder länger, 20 Jahre lang schon irgendwie manifestiert hat, die Menschen haben sich damit größtenteils leider abgefunden. Und ich finde auch, dass diese dass Menschen jetzt schon wieder zu viel haben davon, also dass zu viel darüber berichtet wird, eben für mich auch so, auch gerade in Berlin, so leider so ein Indiz dafür ist, dass sich offenbar doch viele, nicht nur aus dem politischen Raum, offenbar
daran
gewöhnt haben. Ja, es sind halt inflationäre Themen offenbar, wo dann Menschen offenbar schnell wieder Verdruss bekommen, aber gut. So, du hast noch viel auf deiner Liste.
Nee, gar nicht eigentlich. Was mich auch nochmal interessiert, weil wir sagen, wir stehen ja schon irgendwie auf Polizei. Nicht?
Ich habe immer das Gefühl, wir als Marke oder ihr
wir beide? Wir als Marke?
Ja, stehen auf Polizei hat ja so fast einen sexuellen Sound. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich...
Also, wenn sie dir nicht gerade zubrüllen, schneide ich an, Kalle.
Na, selbst dann.
Findest du diese auch relativ okay, wenn sie da sind?
Selbst wenn sie das tun, das ist ihre Aufgabe, mich darauf hinzuweisen, dass ich mich anschneiden soll. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe auch nicht mal ein Problem damit, dass sie andere Sachen dann übersehen, weil das ist halt einfach ganz klar politisch gewollt und so angewiesen. Ich halte die Polizei für eine der großartigsten Institutionen, die ein freies Land haben kann, wenn sie so operiert, wie sie in Deutschland operiert und nicht nachts an Türen klopft und Leute abholt. Das ist gerade in unserem Land ein Segen, eine solche Polizei zu haben, die so klar rechtsstaatlichen Prinzipien folgt, die so klar Verantwortung übernehmen muss für das, was sie tut. Damit will ich nicht sagen, dass es da nicht auch manchmal Schwachstellen gibt oder schwarze Schafe und so weiter und so fort, dass nicht manchmal was vertuscht wird. Das gibt es in jedem Bereich. Aber insgesamt halte ich natürlich die Polizei für eine tragende Säule unseres Staates.
Und dann hatten wir ja noch nicht... Ja, wie lange ist es jetzt her? Die Fahrt des mutmaßlich alkoholisierten Polizisten? Ein paar Monate?
Wann war's? Nee, das letztes Jahr.
Letztes Jahr? Nee, ich meine, als genau. Dann rauskam, dass er mutmaßlich... Monaten, genau. Aber solche Leute, also da fand ich unsere Berichterstattung, obwohl wir es ja noch gar nicht wissen, ob er tatsächlich alkoholisiert wird, fand ich unsere Berichterstattung ziemlich hart. der Person gegenüber, oder? Also wir haben ja wirklich alles gezeigt. Ich meine, er war auch relativ Social Media affin, da war auch relativ viel zu finden, aber wir haben ja über Tage diese Geschichte gemacht. Was war es, wo du gesagt hast, da müssen wir unbedingt an dieser Geschichte, müssen wir unbedingt dranbleiben?
Also sagen wir mal so, der Lebensstil, den er auf Social Media präsentiert hat, ja, unter anderem mit Waffen in sehr provokanter und nicht gerade rechtsstaatlich anmutender Form und der schwere Vorwurf, der ihm gemacht wird, passten für mich in gewisser Weise zueinander. Was mich an der Geschichte so fasziniert hat, war gar nicht das Fehlverhalten des Einzelnen. Das gibt es, wie gesagt, immer wieder und überall in allen Institutionen, selbst in den vermeintlich besten Institutionen unserer Gesellschaft. Was mich daran so gepackt hat, war das offenkundige Vertuschen, was dort durch sehr viele Instanzen stattfinden sollte. Dass sehr viele Dinge, die gemeldet worden sind, die eigentlich hätten offensichtlich sein müssen, nie in Akten angekommen sind, dass diese Alkoholisierung, von der wir sehr sicher ausgehen, dass es sie gab, und da ist der Streitpunkt, dann hat sie vielleicht erst nach der verheerenden Fahrt stattgefunden, dass allein diese Alkoholisierung mehr oder weniger verschwunden ist in allen Akten, bis sie dann auf einmal mit Wucht wieder glücklicherweise auftauchte. Mir geht es da gar nicht um die einzelne Person. Es ist ein Bildkonzept, dass wir Geschichten an Personen entlang erzählen. Und ja, und das haben wir in diesem Fall auch getan. Aber das, was mich daran journalistisch gefesselt hat, war eben die sehr aufwendige, sehr raffinierte, über sehr viele Ebenen, an sehr vielen Stellen stattfindende Vertuschung.
Ob gewollt oder ungewollt, ist ja bis heute nicht klar oder nicht nachgewiesen. Wir haben über das Thema schon öfter gesprochen. Ich fand das, muss ich ehrlich sagen, du hast ja eine andere Meinung dazu, Axel, als ich. Wir haben damals ja sehr viel Kritik, auch natürlich aus der Behörde und von Polizisten bekommen, wo ich damals gesagt habe auch schon, dass ich es teilweise scheinheilig finde, weil es eben gar nicht mehr um die Frau ging und die junge Frau und auch den Sachverhalt an sich nicht mehr ging, sondern eben ausschließlich um den Polizisten, um den Beamten. Ich finde auch, damals auch schon gesagt, ich finde, dass man, dass es dazugehört, eben bei dem Vorwurf, so wie der da war. Aber das ist ja so, ich glaube, darauf hattest du ja auch so ein bisschen angespielt, dieses Bild, was ja von uns so in der Öffentlichkeit kolportiert wird oder erweckt wird, dass wir irgendwie Polizeifreunde irgendwie seien. Ist das etwas, über das du manchmal nachdenkst, auch bei der Art der Berichterstattung, oder ist dir das sowieso grundsätzlich egal, was eine öffentliche Meinung, was eine Social-Media-Meinung oder was andere Menschen denken?
Also wir haben ja in den letzten, das war für mich auch ein Lernprozess, aber ich glaube gerade so in den letzten 8, 12 Monaten sehen wir, wie falsch es ist, Social Media und das, was da steht, für unsere Gesellschaft und die Realität in unserem Land zu halten. Deswegen versuche ich, darauf auch nicht zu viel zu geben. Für Bild sehe ich zwei voneinander im Prinzip unabhängige Positionen. Wir haben einen gewissen Blick. Ich versuche inzwischen das Wort Haltung zu vermeiden, weil ich es grauenvoll inflationiert finde und inzwischen für einen politischen Kampfbegriff halte. Aber wir haben einen gewissen Blick auf die Institutionen unseres Staates und unserer Gesellschaft. Und die Polizei gehört für mich ganz klar dazu. Das heißt, um es mal ganz platt zu sagen, Polizei gut, Punkt. So. Das heißt aber nicht, dass alles, was Polizisten tun, im Dienst oder außerhalb des Dienstes gut ist und dass wir dann nicht darüber berichten würden. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben einen grundsätzlichen Blick auf unsere Gesellschaft und was unsere Gesellschaft ausmacht und was für unsere Gesellschaft wichtig ist und was unsere Gesellschaft trägt. Das heißt aber nicht, dass dieser grundsätzliche Blick uns irgendwie daran hindert, über Schattenseiten, über Missstände und so weiter zu berichten. Und genau das ist so ein Beispiel für mich. Man kann, glaube ich, nehmen wir auch mal den G20-Gipfel, die aus meiner Sicht überragende und teilweise wirklich nahezu übermenschliche Leistung der Polizei dort würdigen und feiern. Und versuchen sogar zu belohnen in einer Weise, wie wir das getan haben. Und man kann gleichzeitig über Polizeigewalt bei G20 berichten, die aus meiner Sicht nicht das Ausmaß hatte, was ihr aus der linksextremen und linksradikalen Szene vorgeworfen wurde. Aber natürlich gibt es bei Demonstrationen auch immer wieder Polizeigewalt und natürlich muss darüber berichtet werden. Das hindert aber nichts daran, dass auf einer gewalttätigen Demonstration ich die Polizei grundsätzlich für die Guten halte. Und ich glaube auch nicht, dass es ein legitimes Recht auf politischen Widerstand gegen die Polizei gibt.
Bei dem Thema, das Thema finde ich deshalb spannend, um einen Bogen zu einem anderen zu machen, wo wir uns auch im letztes Jahr weit aus dem Fenster gelehnt haben, Thema Fußball. Du hast gesagt, du bist ja auch Fußballfan, HSV, oder?
Ja, bitter genug.
Ja, ja. Bei dem Thema Ultras und auch Gewalt, wir haben letztes Jahr auch eine Doku gemacht, mal vorab, Pyro, ja, nein?
Ich glaube, dazu darf ich meine wahre Meinung nicht sagen.
Nee, komm, Sicherheit also, für die Ohren hier. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
Also, ich glaube nicht an die Lesart, dass Pyrotechnik und das Standardargument eine wahnsinnige Gefahr für all die Kinder im Stadion darstellt, weil ich an den Orten, wo Pyrotechnik gezündet wird, in meiner Wahrnehmung selten kleine Kinder gesehen habe und weil das in sehr organisierten, teilweise beunruhigend organisierten Umfeldern gezündet wird. Und ich muss sagen, dass ich für die Atmosphäre, die das erzeugt und diese Wildheit, ja, dass ich dafür durchaus eine Faszination habe.
Oh Gott, ich sehe schon die Schlagzeile.
Ich halte es aber trotzdem,
wirklich.
Nein, ich halte es trotzdem für richtig, dass das in Stadien verboten ist. Ich wüsste keine andere Regel, die man da anlegen sollte. Man kann das ja nicht freigeben oder sowas wie
außer kontrolliertes Abrennen.
Ja, ich glaube, kontrolliertes Abrennen halte ich für ein schwieriges Konzept, was am Ende nur dazu führen wird, dass sehr viel mehr vermutlich noch unkontrolliert abgebrannt wird. Also ich bin da etwas zwiegespalten. Ich muss sagen, ich finde das immer wieder, löst bei mir immer wieder was aus, wenn ich das sehe. Es gibt dieses schöne Stadion in, ich glaube, Thessaloniki ist es, das man, glaube ich, aus dem Weltraum sehen kann, wenn die da beim Einlauf ihr Zeug abbrennen. Aber trotzdem halte ich die Regel, das in Stadien zu verbieten, für richtig, weil ich auch nicht wüsste, wie man das anders regeln sollte und weil natürlich Feuerwerk nicht unkontrolliert in solche Umfelder gehört. Ja, ich bin auch jedes Mal wieder, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Feuerwerk am Brandenburger Tor hier in Berlin an Silvester. Ich finde das absolut faszinierend, was da abgeht an Feuerwerk, aber halte ich das für richtig, dass das so in diesem unkontrollierten Ausmaß, und da sind wirklich Kinder dabei, erlaubt es eher nicht.
Aber so differenziert, wie deine Meinung gerade ist, ist das auch unsere Berichterstattung zu dem Thema?
Das ist ein großes Phänomen, dass die Leute immer wieder sagen, meine Meinung ist viel differenzierter als das, was dann am Ende im Bild steht. Aber ich glaube, mal im Ernst, es liegt auch einfach daran, dass Medien immer am Ende halt in seit 80 Zeilen oder 500 Zeilen, und da ist halt meistens weniger Platz als in einem ausführlichen Gespräch, und deswegen endet das Argument halt zwangsläufig an irgendeinem Punkt, nämlich dann, wenn die Seite voll ist. Und ich glaube, dass dieses Thema Ultras, und da geht es ja bei weitem nicht nur um Pyrotechnik, da geht es ja um viel mehr, da geht es ja wirklich um gesellschaftliche Entwicklungen und Trends. Da geht es um Zusammenhalt der Gesellschaft, da geht es aber natürlich auch um eigentlich nicht legitimierte Machtübernahme von Gruppen, die massiv und teilweise sehr bedrohlich auftreten. Da geht es um die Frage, wer zahlt eigentlich am Ende dafür, dass diese Gruppen so auftreten, wie sie auftreten. Muss ich das als Steuerzahler, wenn ich eigentlich gar keinen Fußball mag, sondern nur Eiskunstlauf und Curling und Turnierreiten? Oder müssen das nur Fußballfans, oder müsste das eigentlich der Verein, oder muss das aus den Einnahmen der Eintrittskarten passieren, oder. Also da sind, glaube ich, ganz viele Themen drin. Und ich glaube tatsächlich, dass es innerhalb dieser Ultraszene viele Bedürfnisse gibt, die ich durchaus nachvollziehen kann und die ich auch für absolut legitim halte. Also ich glaube, jeder von uns, der Fußball mag, freut sich über die letzten beiden Spieltage, wenn alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr sind. Ja, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Und das Schönste, was man dann aus meiner Sicht noch machen kann, ist Radio zu hören und halt wirklich diese fast archaische Form der Fußballberichterstattung dann zu verfolgen. Und alle Mannschaften spielen gleichzeitig und um 17.15 Uhr oder 17.18 Uhr weiß man halt so, wie ist es jetzt und wie ist die Tabelle. Gibt nichts Schöneres, besonders wenn da auch noch die Sonne scheint. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch an den beiden europäischen Finalpaarungen, ja, wo jeweils zwei englische Mannschaften gegeneinander gespielt haben, dass wir dann vermutlich auch in Deutschland mit uns alleine spielen werden, perspektivisch, weil wir diese finanziellen Dimensionen nicht mehr mitgehen können, wenn wir zu romantisch auf Fußball blicken und wie Fußball sein muss. Also die Kombination aus 9 mal 15:30 Anpfiff und vier deutsche Mannschaften in den beiden europäischen Finals wird es vermutlich nicht geben. Das ist extrem, extrem unwahrscheinlich. Und das ist ein gewisser Zwiespalt und natürlich auch ein gewisser Zwiespalt für Bild, weil ich glaube, dass wir einerseits schon ordnungspolitisch sauber sein müssen. Ja, wir können nicht auch mit unserer Größe und unserer Reichweite und unserer Verantwortung Dinge fordern, von denen wir selber wissen, dass sie nicht funktionieren. Wir können eben nicht 9 mal 15:30 fordern und dass die deutschen Mannschaften endlich wieder, dass es zwei deutsche Mannschaften wieder im Champions League Finale geben muss. Ja, das ist Populismus, nichts anderes. Auf der anderen Seite müssen wir eben, glaube ich, schon darauf achten, dass wir diesen legitimen Bedürfnissen, die es da gibt. Superliga finde ich im Moment ein gutes Beispiel. Ich glaube, für unsere Gesellschaft ist Schalke gegen Dortmund wichtiger als Dortmund gegen Real Madrid. Dortmund gegen Real Madrid kann man sich sicher auch 4, 5, 6 Mal im Jahr angucken. Ja? Oder gegen Barcelona oder gegen PSG oder Dortmund gegen Klopp kann man sich noch öfter vermutlich angucken. Aber für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wichtiger ist am Ende halt das Derby Dortmund gegen Schalke und
Offenbach gegen Eintracht
oder Offenbach gegen Eintracht. Es gibt viele von diesen Derbys, die, das darf man ja nicht vergessen. Ich war in der letzten Saison, glaube ich, bei Schalke gegen Dortmund und war da mal wieder nach längerer Zeit in Gelsenkirchen und um es mal ganz platt zu sagen, das ist alles, was die Leute haben. Und von einem Sieg im Derby, jetzt der zwei Siegen, lebt diese Stadt, lebt das Selbstwertgefühl dieser Stadt über Monate und Monate und Monate, vermutlich dann bis zum nächsten Spiel. Und wenn das dann verloren geht, redet man dann eben wieder von dem letzten Spiel, was man gewonnen hat. So, und auch das müssen wir in Bild halt abbilden. Und ich würde durchaus sagen, das gilt nicht nur für den Bereich Sport, dass wir da, wo es sozusagen ordnungspolitisch richtige Dinge gibt und gleichzeitig legitime Bedürfnisse, die denen irgendwie entgegenstehen, dass das nicht immer leicht ist, die sauber abzubilden und beiden Seiten gerecht zu werden und dass uns das auch nicht immer gelingt. Ja? Die sogenannte Respektrente oder Grundrente von Herrn Heil ist so ein Beispiel. Natürlich kann man nicht jedem Menschen 1.000, 1.200, 1.500, wie viel auch immer, Euro geben, ohne den vorher auf Bedarf und Bedürftigkeit zu prüfen. Völlig ordnungspolitisch, völlig klar. Auf der anderen Seite, wenn ich mir gewisse Zustände in diesem Land angucke, habe ich schon das Gefühl, dass es dieses legitim empfundene Recht auf so etwas wie Respektrente nach x Jahrzehnten Arbeit und Steuerzahlen in diesem Land durchaus gibt. Ich kann das total nachvollziehen.
Also ja? Es ist wie mit den Pyros. Ne? Irgendwie ganz geil, wenn du mit im Stadion bist und die das abfackeln, so stimmungsmäßig geht's. Aber irgendwie dürfte Julian Reichelt niemals einen Kommentar dazu schreiben, warum Pyros dann doch ganz geil sind.
Naja, ich glaube, das ist halt auch nicht meine Meinung, dass sie ganz geil sind und das wäre dann der Kommentar, sondern das versuche ich ja gerade zu erklären, dass es halt da eine wahnsinnig schwer zu fassende Grauzone zwischen diesen Punkten gibt. Ja? Und da finde ich die Grundrente noch das viele rausreißen, denn also ob jetzt jemand, also man kann ein schönes Fußballspiel auch ohne Pyro sich angucken, aber man kann halt von 750 Euro in großen Teilen dieses Landes nicht mehr menschenwürdig leben. Ja, und wenn ich mir die Zahlen anschaue, die ich gestern irgendwo gesehen habe, 1,9 Millionen Kinder, die im weitesten Sinne von Hartz-IV-Leistungen leben, muss ich schon sagen, dass ich mich frage, was da sozialpolitisch katastrophal falsch gelaufen ist, dass in der dritt- oder viertreichsten Volkswirtschaft der Welt 2 Millionen Kinder auf diese Leistungen zurückgreifen müssen oder von diesen Leistungen leben. Ja, da müssen wir als Bild nur immer, glaube ich, sehr aufpassen, nicht in populistische, in dem Fall dann meistens linke, aber ja auch durchaus rechte Rhetorik, also die nehmen sich in ihren sozialpolitischen Ansätzen oft sehr wenig, zu verfallen, sondern ja, da eben einen differenzierten Ansatz zu finden. Und natürlich bei Differenzierung ist es leichter, so ausführlich zu sprechen, wie wir das jetzt tun, als das auf 80 Zeilen abzubilden. Denn 80 Zeilen sind ungefähr nach 2 Minuten voll, wenn ich gesprochen habe. Und das waren jetzt, glaube ich, 9 Minuten.
Ja, nur sind wir ja kein Renten- und kein Hartz-IV-Podcast, sondern wir kümmern uns ja ums Kriminalität. Wann bist du das letzte Mal kriminell geworden?
Wann ich das letzte Mal kriminell geworden bin?
Jetzt abseits von Ordnungswidrigkeiten, wir reden jetzt nicht mal von Parkverstößen oder sowas.
Also ich glaube, in dem Sinne kriminell war ich glaube ich noch nie. Also ich weiß, dass ich als...
Also wir reden jetzt immer nicht für Ermittlungen wegen Verrat von irgendwas, sondern reden jetzt hier rein privat, Hardcore, der Reichelt, der an der Ecke auf die Nuss gegeben hat.
Nee, ich war in diverse Schlägereien verwickelt, aber...
Quatsch!
Aber immer nur,
unschuldig. Jetzt warum? Warum? Wollten nicht Leute abziehen? Ja,
nein. Es hat noch nie jemand versucht, mich abzuziehen. Da scheine ich offenbar sehr robust oder bedrohlich zu wirken. Ich weiß nicht was. In der Schulzeit. So, wenn es dann auf einmal so, hast du meine Freundin angeguckt? Nee, habe ich nicht. Wieso findest du sie hässlich? Nee, finde ich auch nicht. Bumm. So,
Da hat euch nie ein Vater angezeigt, weil...
Nein. Ich habe da niemanden verprügelt. Ich war nur dabei, wenn es Freunden an den Kragen ging und hab versucht dann da beschwichtigend und verteidigend einzugreifen. Aber tatsächlich, ich habe noch nie jemanden in meinem Leben verprügelt. Ich bin auch noch nie verprügelt worden, auch wenn das viele sicher gerne täten. Ich habe als Kind, aber das ist eindeutig im noch nicht straffähigen Alter gewesen, ich glaube, die eine oder andere Playmobil-Figur geklaut, bis ich einmal dann erwischt wurde von der Verkäuferin, die, weil sie meine Eltern auch kannte, dann
Marco Zitzo, du wirst in die Spur geschickt.
Dann angekündigt hat, ich kann Marco das nachher mitteilen, welcher Laden das war. Ich weiß noch nicht, ob es die Verkäuferin noch gibt, und ich glaube, es gibt nicht mal mehr den Laden.
Das ist kein Wunder.
Ja, nein, der ist halt, ja. das war es dann auch. Also da endete meine kriminelle Karriere glücklicherweise durch harte Sanktionsandrohung. Ja, noch einmal, und wir sagen es deinen Eltern, und das wird eine große Schande. Da habe ich sofort gesagt, okay, alles klar, dann lasse ich das. Ansonsten...
Im Internet unterstellen ja viele Leute immer einen mega harten Drogenkonsum. ja, du lachst, aber ist so. Also ist der Reichelt wieder auf Koks und so? Hättest du denn nicht ein bisschen Schiss, dass wir als Polizeireporter nicht dann doch mal irgendwie auf deine Dealer treffen oder so?
Nee. da habe ich keinen Zuspruch. Und meine politischen Ansichten, ich weiß, dass die für viele Leute nur durch Drogen erklärbar sind, aber das geht auch ohne.
Bist du überrascht?
Ja, ist gut. Muss man ja mal klarziehen einfach. Ja. Alles Spekulatius da am Netz.
Was hast du noch auf dem Zettel?
Eigentlich sind wir durch. Wir sind 45 Minuten. Ist ja die Frage, dachte ich, damit gehen wir raus.
Ich schaue noch mal kurz auf den Zettel, ob da irgendwas dabei war. Nee, wir haben auch, glaube ich, 40 Minuten, oder? Haben wir voll.
Seehofer hatten wir noch mal kurz aufgeschrieben, aber ich glaube, das war jetzt den Rahmen. Die Geschichte hast du ja selber gemacht, ne? Dieser 7-Punkte-Plan. Den er da vorgeschlagen hat. Wie läuft denn sowas? Vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Ruft dann so ein Seehofer an bei dir und sagt, Reichel, kommen Sie mal vorbei, wir müssen mal über meinen 7-Punkte-Plan innere Sicherheit reden.
Nee, der war hier. Der kommt hierher.
Muss schon.
Ja, ist so.
Okay, ja.
Gut. Aber ich war auch schon mal bei ihm und wurde dann aber von der Bundespolizei an der Pforte vergessen. Also die haben mich reingelassen und dann haben sie vergessen, Bescheid zu sagen, und ich bin dann 40 Minuten durchs Ministerium geirrt und habe das Ministerbüro gesucht, weil die Bundespolizei mich da einfach vergessen hatte. Ich glaube, es gab Ärger danach.
Und seitdem muss er hierher kommen?
Nein, wir wechseln uns da ab, wie es halt Höflichkeit gebietet.
Vielleicht auch nochmal, also am Ende triffst du ja die Entscheidung hier auch, ob dieser Podcast dann gesendet wird oder nicht. Ne? Um es mal so zu sagen. Aber Was mich nochmal interessiert ist, was viel, glaube ich, an dir kritisiert wird, ist, dass es heißt, dass du wenig Fremde oder Meinungen akzeptierst und dich auch mal überzeugen lässt. Wann hast du dich denn tatsächlich mal von einer, es geht jetzt ein bisschen weg von einer Sicherheit, aber wann hast du dich wirklich einfach mal überzeugen lassen, wo du gesagt hast, okay, das ist das bessere Argument, da gebe ich jetzt mal nach und wir machen jetzt mal nicht den Suffkopf, sondern wir warten erstmal, bis ein Gericht festgestellt hat, der war tatsächlich betrunken. Wann gab es das mal?
Also ich habe jetzt kein Beispiel aus der Kategorie Suffkopf. Und dass ich nachgebe, hat ja auch nicht immer was damit zu tun, komplett überzeugt zu sein, ja, sondern auch damit, dass man sieht, dass die andere Seite so massive und so gewichtige Argumente hat, dass man sich dann an gewissen Punkten hinterfragt. Ich glaube nicht, dass es in Argumentationen und in Diskussionen grundsätzlich darum geht, den anderen komplett zu überzeugen. Ja, gerade bei politischen Diskussionen ist das oft sehr schwer möglich, weil das ja viel mit grundlegenden Einstellungen zu tun hat, sondern dass es darum geht, nochmal ins Grübeln zu kommen und ins Nachdenken zu kommen, zu schauen, wo lassen sich die Grundüberzeugungen, die ich habe, in Einklang bringen mit dem, was die eigentlich andere Seite sagt und was ich da an dem Punkt aber durchaus für legitim halte. Ja, wir hatten so ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit innerer Sicherheit oder überhaupt Sicherheit zu tun. Da fällt mir jetzt aus dem Stand leider keins ein, aber ich mache es mal in einem anderen Beispiel fest. Bei dem ganzen Thema Erben, was wir vor zwei Wochen, glaube ich, in Bild relativ groß gemacht haben. Da ging es um die Balsen-Erbin, die darüber geredet hat, wie schön sie ihren Reichtum findet und dass sie noch eine Yacht will. Dann wollte sie es doch nicht so genau gesagt haben. Und dann hat sie auch noch gesagt, dass Balsen Zwangsarbeiter in der Nazi-Zeit immer fabelhaft behandelt hat, was sich im Nachhinein überraschenderweise dann doch nicht ganz so halten ließ. Da war ich lange auch aufgrund von grundsätzlichen Überzeugungen klar der Meinung, dass man Vermögen nicht nochmal besteuern sollte, also sowohl Erbschaft als auch Vermögenssteuer nicht der richtige Weg ist. Und das muss ich auch sagen, das gilt in gewisser Weise auch immer noch, wenn es um harte Versteuerung gilt. Ich glaube aber nach vielen Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe, die politisch ganz anderer Meinung sind auch als ich, aber auch Leute, die mir politisch eher nahestehen, dass wir einen Mechanismus brauchen, oder dass wir darüber reden sollten, wie diese gigantischen Vermögen und die daraus resultierenden Einkommen, also nicht die Vermögen, sondern die Zinsen und Zinseszinsen, die daraus resultieren, die ja de facto Einkommen sind, von denen Menschen ganze Generationen teilweise leben können. Wie reden wir darüber, wie die der Gesellschaft in irgendeiner Weise zugutekommen? Ja, da würde ich nicht gleich den Steuerhammer rausholen und sagen, das wird jetzt hier mit 90% besteuert, wenn ich da Zinsen draus habe. Aber ich glaube, die Frage zu stellen, ist es wirklich im Sinne einer funktionierenden Gesellschaft, dass wir als die größte Erbengeneration in der Geschichte unseres Landes und eine der reichsten Erbengenerationen der Weltgeschichte von gigantischen Vermögen als Generation, jetzt nicht als einzelne Person, sondern als Generation von gigantischen Vermögen und den daraus resultierenden Zinsen leben können, ohne dafür überhaupt arbeiten zu müssen. Und wissen, unsere Kinder und Kindeskinder können das auch. Ich glaube, dass es diese gesellschaftliche Debatte braucht. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mich sehr habe überzeugen lassen. Ich lasse mich wahnsinnig gerne überzeugen in Diskussionen, wenn ich mich gut überzeugen lassen kann. Ich lasse mich wahnsinnig ungern von nachgeplapperten Talkshow-Argumenten und Parolen und Plattitüden, wie zum Beispiel, deswegen vermeide ich das Wort Haltung, weil das Wort Haltung ist für mich eben ein Kampfbegriff geworden, der zu oft Argumente ersetzt und das tiefe Nachdenken über Dinge. Und ich weiß, dass meine Art zu diskutieren da manchmal recht konfrontativ ist, aber konfrontatives Diskutieren ist für mich nie der Versuch, eine Diskussion zu beenden, sondern sie so ertragreich wie möglich zu machen.
Da von mir dann letzte Frage zum Abschluss, weil ich kann mich an die Sendung noch sehr gut erinnern, Hart aber fair. Wahrscheinlich weißt du, welche ich meine, als es auch um das Thema Juristerei ging,
ja,
und um Sicherheit ging. Zwei Fragen dazu. Wenn du den Auftritt, würdest du es genauso nochmal machen? Also inhaltlich auch, weil es gab danach ja auch...
An welchem Punkt jetzt?
Es ging vor allem um diesen Punkt, ob du dich argumentativ eben über das Gesetz stellen würdest, als es um die Frage ging, eben bezüglich der Ermittlungsverfahren bzw. Urteile. Da ging es ja auch um Kinderschänder, Pädophilie. Und du ja schon da sehr vehement auch in deiner Meinung warst. Und das ja auch manchmal etwas ist, was uns so vorgeworfen wird, dass wir uns über irgendetwas stellen.
Ja, das stimmt aber nicht. Wenn der Staat mit einer seiner verfassungsmäßigen Säulen und sagt, das dürft ihr nicht, letztinstanzlich, dann machen wir das auch nicht. Bis dahin können wir durchaus eine andere Rechtsauffassung vertreten. Und wenn wir eine andere Rechtsauffassung vertreten als der Staat oder jemand, meistens ist es ja jemand, über den wir berichten, dann werden wir unsere Rechtsauffassung bis zum Letzten durchargumentieren. Und wenn in dieser letzten Instanz dann gesagt wird, da liegt ihr falsch, das Urteil ergeht folgendermaßen, dann halten wir uns logischerweise daran. Aber unterschiedlicher oder anderer Rechtsauffassung zu sein und für diese zu streiten, heißt noch lange nicht, sich über das Gesetz zu stellen. Und das ist ein Spin, der gerade bei Bild immer wieder sehr gern vorgetragen wird und interessanterweise meistens von Leuten, die im Bereich Medienrecht ihr Geld damit verdienen, gegen Bild vorzugehen.
Es wird eh viel zu wenig gestritten.
Das stimmt.
Grundsätzlich.
Das stimmt, das sehe ich auch so.
So, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke euch.
Die Oliven sind fast weg. Axel, schön, dass du auch Zeit hattest.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke für die offenen Fragen.
Ja, aber okay, danke, oder?
Für die Antworten.
Habe ich noch einen Arbeitsvertrag? Oh. 1000 Hörer haben wir auf jeden Fall schon mal. Alle Mitarbeiter an dieser Stelle. Ja, gut. Danke für deine Zeit.
Danke dir. Danke euch.
Und nächste Woche auf eine neue Folge. Bis dann. Ciao,
tschüss.
Ciao.
Danke, tschüss.
Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.